Sehr geehrte Damen und Herren, Aktionäre, sehr verehrte Gäste und Freunde unseres Hauses. Ich begrüße Sie zur Telefonkonferenz der DEFAMA im Vorfeld der übermorgen stattfindenden Hauptversammlung. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats übernehme ich gerne die Moderation dieser Konferenz. In der Leitung sind auch meine Aufsichtsratskollegen, Herr Rücker und Herr von Lukowitz, sowie Herr Schrade, der Vorstand der Gesellschaft. Wie Sie wissen, hatten wir die Idee zu dieser Telefonkonferenz vor dem Hintergrund der Corona-Situation, die sich inzwischen wieder verschärft hat. Wir hoffen, dass die Versammlung am Freitag zur Vermeidung von Infektionsrisiken möglichst kurz und in möglichst kleinem Kreis abhalten zu können. Viele Aktionäre haben bereits die Möglichkeit genutzt, die von DEFAMA gestellten Stimmrechtsvertreter zu befragen. Das Vollmachtsformular dafür finden Sie auf unserer Homepage. Hier können Sie auch Weisungen zur Abstimmung geben. Wir haben uns gegen eine virtuelle Hauptversammlung entschieden, weil diese für die DEFAMA als kleine Gesellschaft erheblich aufwendiger als eine Präsenz-HV gewesen wäre. Da wir bereits deutliche Signale haben, dass aufgrund des notwendigen Hygienekonzepts für die Hauptversammlung erheblich weniger Aktionäre anwesend seien, wollten wir zumindest durch diese Telefonkonferenz heute einen umfassenden direkten Kontakt mit Ihnen, liebe Aktionäre und Gäste, erreichen. Zum Ablauf der heutigen Telefon. Zunächst würde ich Ihnen, Herr Schrade, über das abgelaufene Geschäftsjahr und die Entwicklungen im Bisjahresverlauf berichten. Im Anschluss haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen. Drücken Sie dazu bitte 01 ohne weitere Zusatztaste auf Ihrer Telefontastatur. Sie gelangen dann automatisch in eine Warteschleife, wo ich Sie dann in der Reihenfolge des Zugangs bei mir in die Telefonkonferenz dazunehmen werde. Nun übergebe ich das Wort an Herrn Schrade. Herr Schrade, bitte legen Sie los.
Ja, von meiner Seite aus herzlich willkommen. Für diejenigen, die sich die Präsentation noch nicht aufgerufen haben, Sie finden die auf unserer Homepage in der Rubrik Investoren unter Präsentationen. Können also damit auch dem, was ich am Bildschirm habe und normalerweise an die Wand werfen würde, dann entsprechend folgen. Ansonsten gehe ich gerne auch später noch auf einzelne Folien nochmal ein, wenn jemand das vielleicht dann auch aufgrund der speziellen Form dieser Veranstaltung in dem Moment nicht mitbekommen hat, was dann an Erläuterung zugeordnet war. Ich gliedere die Präsentation zunächst mal, weil wir das ja quasi auch sozusagen im Vorgriff auf die Hauptversammlung machen, genau wie ich es in der Vergangenheit immer auf unseren Hauptversammlungen gemacht habe, zunächst in die operative Entwicklung, werde dann in der Folge auf die Finanzkennzahlen des letzten Jahres eingehen und dann zum Thema der aktuellen Entwicklung und des Ausblicks im dritten Bereich etwas sagen, auch zu den heutigen 9-Monatszahlen. Was wir machen, hat sich nicht geändert. Wir kaufen zum langfristigen Bestandsaufbau bestehende Fachmarktzentren mit mindestens typischerweise zwei bonitätsstarken Filialisten als Ankermietern, in der Regel ohne größeren Leerstand oder Investitionsbedarf, typischerweise im Bereich zwischen 1 und 5 Millionen Kaufpreis und aufgrund unserer Kriterien, dass wir in der Regel nicht mehr als das Zehnfache der Jahresnettomiete zahlen möchten, landen wir fast automatisch überwiegend in kleinen und mittelgroßen Städten in Nord- und Ostdeutschland. Wir kaufen Objekte, um sie dauerhaft zu behalten, haben also keine Veräußerungsabsicht und das erklärte Ziel, zweistellige Eigenkapitalrenditen für unsere Aktionäre zu erreichen. Warum machen wir das? Die Objektgröße ergibt sich daraus, dass in diesem Segment institutionelle Investoren in der Regel nicht unterwegs sind, wir also mangels Wettbewerb im Einkauf recht günstig einkaufen können. Wir gehen ganz gezielt auf Nahversorgungszentren, da hier keine Probleme durch das Thema Onlinehandel bestehen und wie wir inzwischen auch wissen, auch das Thema Corona nur von sehr geringer Bedeutung ist. Und wir gehen ganz bewusst und gerne in die kleinen Städte, weil hier selbst für gute Standorte günstige Kaufpreisfaktoren möglich sind, während in Hamburg, München, Berlin selbst für die hinterletzten Ecken Mondpreise aufgerufen werden. Unsere Konzernstruktur, alle Objekte liegen jeweils in einer einzelnen Objektgesellschaft. Wir haben eine separate Gesellschaft, das ist die Immer Immobilienmanagement als 100% Tochter, die unsere Objekte verwaltet. Die DEFAMA Zubehör GmbH, das sind gebündelt Themen wie PV-Anlagen, Werbepylonen oder gegebenenfalls auch mal Einrichtungsgegenstände, die teilweise dann von Mietern genutzt werden. Wir haben derzeit 42 Immobilienobjekte gekauft und haben grundsätzlich bis auf drei Gesellschaften, wo wir die Objekte als sogenannten Share Deal kaufen mussten, haben wir alle Objekte in hundertprozentigen Töchtern. Im letzten Jahr haben wir insgesamt 7 Kaufverträge geschlossen. Sie sehen es auf der Zeitachse, auf der Folie 6 in der Präsentation. Das war eine gewisse Durststrecke in den ersten Monaten. Da haben wir zwar über viele dieser Objekte auch schon Verhandlungen geführt, aber letztlich zum Abschluss gekommen sind sie dann eher Richtung Jahresende oder in der zweiten Jahreshälfte. Das ist für uns auch nicht ungewöhnlich. Ich sage immer, erst wenn wir beim Notar sind, ist es tatsächlich durch. Das zeigt hier auch exemplarisch, dass ein etwas schleppend angelaufenes Jahr am Ende dann doch ein sehr gutes Volumen gebracht hat. Wir haben letzten Endes das obere Ende unserer typischen Bandbreite von 15 bis 20 Millionen Einkaufsvolumen sogar noch knapp überschritten mit 20,7 Gesamtinvestitionen, also saldierten Kaufpreisen als Gesamtsumme. Wir haben durchschnittlich auch letztes Jahr wieder zum Zehnfachen der Jahresnettomiete gekauft und in Summe über 2 Millionen an zusätzlichen Mieten uns gesichert. Was hier nicht auftaucht, ist, dass wir ganz nebenbei auch zwei Arrondierungsgrundstücke in Löwenberg und Harzgerode, also benachbarte Grundstücke, die für uns bei künftigen Erweiterungen interessant sein können, noch erworben haben. Auch hier waren wir teilweise relativ lange schon vorher dran. Und wenn Sie dann auf die Folie 7 gehen, sehen Sie, was wir hier konkret gekauft haben. Unser größtes Objekt im letzten Jahr war das Fachmarktzentrum in Dinslaken zum Zehnfachen der Jahresnettomiete mit B1, Trinkgut, KIK und Askania. Ein sehr starkes Objekt mitten am Gewerbegebiet in der Stadt. In Wurzen ein klassisches Nachversorgungszentrum zur 9,5-fachen Jahresnettomiete mit Penny, Teddy und KIK. Außerdem ist hier noch ein Keks-Outlet von De Boekelaar mit dem Objekt und ein Friseur. Und es besteht auch die Möglichkeit, hier das Objekt zu modernisieren und Flächen zu vergrößern, woraus sich auch noch erhebliche Potenziale ergeben können. Wir haben in Albstadt, das war unser erstes Objekt in Baden-Württemberg, zur 11,5-fachen Jahresnettomiete ein Objekt erworben mit Penny und Fristo. Baden-Württemberg ist für uns eher atypisch, weil hier normalerweise die Kaufpreise dermaßen hoch sind, dass wir tatsächlich gar nicht zum Zuge kommen. Aber hier haben wir dann zum 11,5-fachen ausnahmsweise zugegriffen. Und wir haben schließlich am Tag vor Silvester noch beim Notar gesessen für ein Nachversorgungszentrum in Rendsburg mit Matratzen Concord, Penny, einer Apotheke, der DAA und insgesamt 9 Ärzten auf dem Grundstück, ebenfalls zur zehnfachen Jahresnettomiete, ein sehr schöner Jahresabschluss. Ich habe schon erwähnt, unsere Objekte werden alle verwaltet durch unsere 100%-Tochter, die IMMA Immobilienmanagement, die bis vor kurzem auch die technischen Anlagen gegebenenfalls übernommen hat, die wir jetzt zum Jahreswechsel in die DEFAMA Zubehör GmbH geschoben haben. Die IMMA ist gegründet worden oder hat Anfang 2017 ein eigenes Büro eröffnet. Das haben wir dann im Sommer 2019 vergrößert und jetzt im Frühjahr 2020 sind wir innerhalb des Gebäudes in noch größere Räume umgezogen, um den wachsenden Personalbestand hier auch unterzubringen. Der Sven Rehwald leitet die Gesellschaft seit Anfang 2018. Wir haben inzwischen hier rund 20 Property Manager, Techniker und auch Buchhalter aufgebaut. Das erscheint möglicherweise manchen als vergleichsweise viel. Dadurch, dass unser Ziel aber ist, die Objekte auch erstmal gut in Schuss zu bringen, wir bekommen die oftmals aus eher nicht so besonders gut verwalteten Situationen, ist uns sehr wichtig, dass wir hier auch entsprechend ausgestattet sind und uns lieber frühzeitig auch Personal sichern, als erst Objekte zu kaufen und dann irgendwann nach ein paar Jahren dann doch nochmal vielleicht dann Verwalter, der sich richtig darum kümmert, mit dazu zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass wir perspektivisch hier auch in der Lage sind, mit diesem Team, wenn die Objekte dann alle eingetaktet sind, dann auch deutlich mehr Objekte dann pro Kopf im Schnitt zu verwalten. Für uns ist wichtig, die IMMA nicht aufgrund von, dass es als als Profit Center funktioniert, sondern um Leerstände zu beseitigen, Erträge zu optimieren, auch mal bonitätsschwache oder säumige Mieter auszuwechseln. Wir haben eine Vielzahl von Mietverträgen verlängern können, da gehe ich später auch noch ein bisschen näher darauf ein, die Betriebskosten zu reduzieren, was indirekt dann am Ende auch langfristig zu höheren Mieterträgen führt und vor allem aber auch die Mieterzufriedenheit gegenüber der früheren Situation zu steigern. Wir haben das mal in diesen einen Satz zusammengefasst. Es wird in der Branche gerne von Asset Management, von Property oder Facility Management gesprochen. Das ist oftmals relativ unscharf, was genau man unter welchen Begriff einfügt. Wir uns sind die Begriffe egal, wir machen das einfach und zwar selbst. Damit komme ich zum Thema Finanzen. Auf der Folie 14, die Kennzahlen, die inzwischen schon ja fast schon Historie sind. Im letzten Jahr haben wir den Portfoliowert auf zum Jahresende 137 Millionen gesteigert. Der Umsatz ist um 23% auf 11,2 Millionen gestiegen. Das Nettoergebnis hat sich erhöht von 1,7 auf 2,1 Millionen. Das entsprach einem Gewinn von 51 Cent je Aktie. Noch wichtiger, die Funds from Operation, das entspricht dem Nettoergebnis zuzüglich Abschreibungen. In Klammern, es würden auch Veräußerungsgewinne oder ähnliche Einmaleffekte rausgerechnet. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Die sind letztes Jahr sogar um 27% gestiegen auf 4,6 Millionen. Aufgrund der höheren Aktienzahl ist der Anstieg beim FFO je Aktie nicht ganz so stark. Aber auch hier haben wir einen neuen Rekordwert mit 1,14 € pro Aktie erreicht. Die Bilanzstruktur, da gehe ich nur ganz schnell drüber. Auf der Aktivseite sind die mit weitem Abstand bedeutendsten Positionen das Anlagevermögen, also unsere Immobilien, die mehr als 90% der Bilanzsumme ausmachen und die liquiden Mittel, die Ende letzten Jahres bei ziemlich genau 7 Millionen lagen. Der Rest ist unter ferner Liefen. Da gibt es keine besonders auffälligen Positionen. Erwähnenswert höchstens vielleicht die Rechnungsabgrenzungsposten. Hier finden sich in vielen Fällen Baukostenzuschüsse oder ähnliches wieder, die dann über die Laufzeit des Mietvertrages dann aufzulösen sind. Deswegen ist hier ein großer Anstieg im letzten Jahr gewesen. Auf der Passivseite haben wir natürlich das Eigenkapital, das sich neben dem Gewinn durch unsere Kapitalerhöhung im letzten Jahr erhöht hat auf fast 25 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Thema Finanzierung der Objekte sind natürlich bedeutend. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ist letztes Jahr eine etwas höhere Position, weil zum Bilanzstichtag noch ein Kaufpreis offen war, der also unmittelbar danach dann geflossen ist. Aber auch ansonsten hat sich hier gegenüber dem Vorjahr keine große Veränderung ergeben. Die Finanzierung zum Stichtag 31.12.2019. Ich bitte zu entschuldigen, wenn jemand schon etwas früher die Präsentation abgerufen hat. Da war hier noch ein falsches Datum drin teilweise. Zum Ende letzten Jahres hatten wir 24 Finanzierungspartner bei einer Zinsbindung im Durchschnitt von 7,6 Jahren. Wir haben hier bereits damals keine Bank mit über 15% an unserer Gesamtverschuldung gehabt. Und wie Sie auch sehen in der Grafik auf Seite 18, dass die Zinsbindung mit Ausnahme des zu dem Stichtag noch nicht laufenden Finanzierung Radeberg alle Zinsbindungen mindestens bis 2025 laufen, im Regelfall sogar noch länger. Wir tilgen die Darlehen konstant. Insofern haben wir ja auch klassische Annuitätendarlehen. Die auslaufende Zinsbindung ist also keine Fälligkeit im eigenen Sinne, sondern hier wird dann nur der Zins gegebenenfalls neu festgesetzt. Im planmäßigen Verlauf würden die Darlehen also dann einfach über diesen Punkt hinaus auch weiterhin kontinuierlich getilgt. Uns ist wichtig, dass wir an dieser Front viele Jahre Ruhe haben, dass wir eben nicht beispielsweise kurzfristig mal eine Anleihe refinanzieren müssten. Man weiß nie, was für ein Marktumfeld sowas passiert. Und da kann dann eben relativ schnell Hektik aufkommen oder auch ein Risiko oder der Druck, Objekte dann unter Wert zu verkaufen oder in einer schlechten Zeit eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Das wollen wir alles nicht haben. Wir machen traditionell immer einen Abgleich, welche Ziele haben wir uns gesteckt und wie ist es am Ende ausgegangen. Im letzten Jahr haben wir unsere Ziele fast alle erreicht. Wir haben das Portfolio wieder ausgebaut, wir konnten den NAV deutlich steigern. Auch den FFO haben wir das gesteckte Ziel übertroffen. Der annualisierte FFO lag zum Ende letzten Jahres bei 5,7 Millionen und damit auch über der gesteckten Größe. Und wir haben auch eine deutliche Dividendenerhöhung vorgeschlagen. Die ist ja noch nicht von der Hauptversammlung, die am diesen Freitag stattfindet, abgesegnet. Was wir nicht ganz erreicht haben, war der gesteckte Jahresüberschuss von 2,2 Millionen. Das lag nicht zuletzt an den Kapitalerhöhungskosten, die bei rund 160.000 Euro lagen. Aber trotzdem, wir haben dieses Ziel gesteckt, wir haben es nicht erreicht und wir wollen es auch klar sagen. Das werden wir versuchen, in diesem Jahr besser zu machen, trotz Corona. Damit bin ich auch schon beim Ausblick. Wir haben gerade heute Morgen unsere Q3-Zahlen gemeldet, ab Seite 21 in der Präsentation. Der Portfoliowert hat sich zum Stichtag auf 168 Millionen erhöht. Der Umsatz ist um 26% gestiegen auf knapp 10,3 Millionen. Das Nettoergebnis ist um 29% gestiegen auf gut 1,8 Millionen. Und die Funds from Operation, also das Nettoergebnis plus Abschreibung, um rund 30% auf 4,22 Millionen. Das entspricht einem FFO je Aktie von 1,08 €. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir in Radeberg ja seit Februar einen großen Umbau am Laufen haben, sodass hier gegenüber dem Vorjahr die Mieten fehlen, gleichzeitig aber erhöhte Finanzierungskosten bestehen. Wäre Radeberg mit den Vorjahreszahlen hier enthalten gewesen, hätte sich der FFO sogar um 42% erhöht. Die Finanzierung hat sich analog natürlich weiterentwickelt. Sie sehen jetzt hier in 2020 eine rasch in die Höhe gestiegene Säule für die Baufinanzierung, die als dann natürlich nach dem Umbau auch in eine neue langfristige Finanzierung umgeswitcht wird. Wir haben zum Stichtag bereits 30 verschiedene Finanzierungspartner. Das wird sich noch weiter erhöhen im Laufe des Jahres durch die jüngsten Objektkäufe. Die Bankverbindlichkeiten sind im Durchschnitt jetzt mit nur noch 2,24% verzinst. Auch das wird sich noch ein bisschen reduzieren, weil die jüngsten Finanzierungen durchweg drunter gelegen haben. Und die Zinsbindung ist, wenn man mal die Sondersituation in Radeberg außen vor lässt, mit 7,7 Jahren immer noch nach meinem Kenntnisstand die längste durchschnittliche Zinsbindung aller börsennotierten Immobilien-AGs in Deutschland. Wir haben zwischenzeitlich keine Bank mehr, die mehr als 12% Anteil an der Gesamtverschuldung bei uns ausmacht. Also auch hier reduzieren wir weiterhin das potenzielle theoretische Klumpenrisiko, genauso wie wir es auch bei der Mieterstruktur permanent im Auge haben. Wir haben in diesem Jahr bereits mehrere schöne Transaktionen gehabt. Schon im März konnten wir in Zeitz unser bislang größtes Objekt kaufen. Das ist ein Kaufland plus Kick, Meierschuhe, Vresmann und diverse weitere kleinere Mieter, sowie ein Turmbaumarkt, der direkt nebendran steht. Es ist Teil der größten Handelsagglomeration in Zeitz insgesamt. Da ist auch noch ein McDonald's, ein Hammerfachmarkt, eine Tankstelle und so weiter mit drauf. Das Objekt hat eine Jahresnettomiete von fast 1,3 Millionen und wir konnten es zur sage und schreibe siebenfachen Jahresnettomiete kaufen aufgrund einer ganz speziellen Konstellation auf der Verkäuferseite. Das hatte auch mit Steuerthemen bei dem Verkäufer zu tun. Wir haben in Anklam im Juli einen Baumarkt gekauft. Es ist der einzige Baumarkt in einem weiten Umkreis zur elffachen Jahresnettomiete. Das Objekt hat einen außergewöhnlich langen Mietvertrag, deswegen sind wir hier auch über unseren sonst üblichen Faktor hinausgegangen. Ist erst vor einem Jahr modernisiert worden, von daher auch ein sehr gut aufgestelltes Objekt. Und wir haben schließlich vor gut einem Monat gemeldet, dass wir drei dänische Bettenlager gekauft haben, also drei einzelne Standorte in Heidenheim, Michelstadt und Ochsenfurt. Das ist einmal in Bayern, einmal in Baden-Württemberg, einmal im äußersten südlichen Zipfel von Hessen. Gekauft zum etwa elffachen der Jahresnettomiete. Wir haben das deswegen getan, weil das dänische Bettenlager ein äußerst standorttreuer und bonitätsstarker Mieter ist. Alle drei Standorte funktionieren sehr gut, sind gut sichtbar. Die Mietverträge haben überdurchschnittliche Laufzeiten, also alle drei jeweils einzeln. Es ist der gleiche Verkäufer gewesen, mit dem wir auch schon das Objekt in Sigmaringen, ebenfalls ein einzelnes Bettenlager, in einer hervorragenden Lage dort gekauft haben. Dass wir die drei anderen jetzt erst danach gekauft haben, hatte damit zu tun, dass sie, wenn man auf der Landkarte guckt, geografisch recht verstreut sind und die Besichtigung im alten Jahr damals nicht mal eben schnell möglich war. Alle drei Objekte sind auch sehr gut finanziert über lokale Banken. Von daher war das also auch ebenfalls ein sehr, sehr gutes Geschäft aus unserer Sicht. Damit haben wir auf der Seite 27 in der Präsentation jetzt insgesamt 42 Objekte im Bestand mit rund 14,2 Millionen Jahresnettomiete. Die Vermietungsquote liegt weiterhin recht hoch bei 96,5%. Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge bei 4,6 Jahren. Es ist unverändert so, dass nur ein einziger Mietvertrag über 5% der Gesamterträge ausmacht und selbst die Top-10-Verträge zusammen gerade mal 30%. Wir haben dieses Jahr zwar in Anführungszeichen erst 5 Zukäufe getätigt. Der größte davon ist allerdings der größte unserer Firmengeschichte gewesen. Und wir haben dadurch jetzt schon mehr zusätzliche Erträge akquiriert als im gesamten letzten Jahr. Und das Jahr ist noch nicht rum. Ich gehe davon aus, dass hier noch was obendrauf kommt. Die Verteilung ist inzwischen auch erkennbar nicht mehr ganz so extrem, wie es manche in der Anfangszeit bei uns kritisiert haben, ostlastig. Wir haben ja durchaus jetzt auch etliche Standorte im Westen und jetzt inzwischen erstaunlicherweise sogar in Süddeutschland. Das ist aber für uns nicht entscheidend. Für uns ist die Rendite und die Nachhaltigkeit des Standorts wichtig, nicht ob er im Süden liegt oder in welcher Stadt ganz genau. Unser Portfolio auf Seite 28 hat nach wie vor einen erheblichen Anteil Lebensmittel als größten Block mit 46% der Gesamtmieten. Der Heimwerkerbereich ist durch die letzte Akquisition jetzt auf 16% gewachsen. konjunkturunabhängige Filialisten. Da fallen beispielsweise Mieter wie das dänische Bettenlager, Drogeriemärkte oder Teddy drunter, liegen bei rund 11%. Der Bereich Modeschuhe ist mit 10% Anteil. Allerdings sind es auch ausschließlich Preiseinsteiger, Discounter wie Taco, Deichmann, Kick, Ernstings Family, NKD und ähnliche. Also keine großen Filialisten, die durch Internet auch unter Druck kommen. Als Einzelmieter ist die TOM-Gruppe als Teil der Rewe-Gruppe mit 5 Verträgen knapp momentan vor der Schwarz-Gruppe, ebenfalls mit 5 Verträgen und gut 12% der größte Einzelmieter. Die Rewe-Gruppe im Lebensmittelbereich und Edeka liegen quasi gleich auf mit 10% und Tengelmann entfallen 16 Verträge insgesamt und damit 5% des dänischen Bettenlager. Das ist, ja, Jysk ist die internationale Bezeichnung, liegt bei unter 5% und dann wird es schon deutlich kleiner. Also von daher auch ein sehr, sehr gut diversifiziertes Mieterportfolio. Auch das haben wir permanent im Auge. Zum Thema Corona, das ist ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen wieder deutlich gravierender geworden. Wir haben temporär bis zu 20% Mietaussetzungen erfahren im April. Das ist aber durch Nachzahlungen schon auf weniger als 10% inzwischen selbst für April geschrumpft. Für Mai lag die Quote, ich glaube, inzwischen bei nur noch rund 5%, die hier noch offen waren. Seit Juni haben wir durchgängig über 99% Mieteingang gehabt. Die Mietaussetzungen, die irgendwo mit Corona irgendwie zusammenhängen, sind inzwischen oder sind schon länger deutlich kleiner als das, was man durch Mietminderung, ob berechtigt oder unberechtigt, oder durch Mieter, deren Bonität eben auch unabhängig von Corona wackelig ist, die dann deswegen auch Rückstände haben, ist also deutlich bedeutender schon seit ja, mehreren Monaten. Man muss auch dazu sagen, es sind ausgesetzte Mieten, das heißt, die sind technisch gesehen ja nur gestundet. Es hat hier keine direkte Ergebnisauswirkung, das wäre nur dann der Fall, wenn sie letztlich nicht einbringbar sind. Der Saldo hat sich hier schon deutlich reduziert auf inzwischen nur noch rund 170.000 Euro. Davon entfallen 130.000 auf bonitätsstarke Non-Food-Filialisten. In vielen Fällen sind ja auch Ratenzahlungen bereits im Gange, beziehungsweise wir haben auch in einigen Fällen konkrete Vereinbarungen, dass die beispielsweise bis Jahresende dann in vollem Umfang nachgezahlt werden. Bisher hat noch kein Mieter wegen Corona Insolvenz anmelden müssen. Wir haben auch noch keinerlei Veränderungen in der Finanzierungspraxis bei den Banken feststellen können. Das sehen wir auch an den jüngsten Akquisitionen, die alle während oder nach Corona ja finanziert worden sind. Wir hatten als Maßnahme, weil wir im Frühjahr schlichtweg die Unsicherheit hatten, wie es weitergeht und auch es schlechter Stil gewesen wäre gegenüber den Banken, bei denen wir temporär eine Tilgungsaussetzung beantragt hatten, dann die Hauptversammlung, die Dividende gesplittet, haben die erste Hälfte planmäßig dann zum Termin der ursprünglich vorgesehenen Hauptversammlung gezahlt und die zweite Hälfte zunächst zurückgestellt und werden sie jetzt planmäßig, sofern die Hauptversammlung am Freitag dem zustimmt, dann nachzahlen. Aber wir hatten tatsächlich hier höchst vorsorglich auch hier erstmal noch ein bisschen Liquidität einbehalten. Hat sich aber inzwischen ja erwiesen, dass es glücklicherweise alles bis jetzt jedenfalls nicht so schlimm geworden ist, wie sich die weitere Situation jetzt auswirkt, das wissen natürlich wir alle nicht genau. Wir haben eine Gesamtliquidität, das heißt einschließlich noch nicht ausgezahlter Darlehen und zugesagte Kreditlinien von rund 7 Millionen Euro und können damit auch weiterhin kräftig einkaufen oder Investitionen in Bestandsobjekte vornehmen. Das ist auch ein wichtiges Stichwort, nämlich unsere Großbaustelle in Radeberg. Sie sehen auf Folie 30 rechts oben, wie Radeberg vor dem Umbau aussah. Man kann da recht gut erkennen, das ist ein bisschen in die Jahre gekommen, schon rein optisch. Zwischenzeitlich kann ich sagen, es sind sämtliche Flächen an die Mieter übergeben worden. Es sind alle Baukosten planmäßig im Rahmen der Erwartungen oder der Planung gewesen oder immer noch, noch ist nicht alles ganz abgeschlossen, aber wir sind jetzt also eine Woche vor der Wiedereröffnung, die soll nächste Woche Donnerstag stattfinden und von daher gehen wir davon aus, dass alles jetzt auch vollends planmäßig zu Ende geht. Ich habe jetzt bewusst einige Fotos hier mit reingenommen, die nicht den aktuellen Stand entsprechen, dass man ein bisschen sehen kann, was hier wirklich gemacht worden ist, weil die aktuellen Fotos, die wären schon also sehr nah an einem einfach nur schlichtweg leerstehenden modernen Einkaufszentrum. Aldi und andere Mieter haben ja bereits längst begonnen, ihre Regale reinzuräumen, respektive sogar die Produkte in die Regale. Von daher können Sie einfach auf Seite 30, 31 noch ein paar Impressionen sehen, was hier alles gemacht wurde. Wir haben einen neuen Sprinklertank gebaut, wir haben die komplette neue Fassade vor das Objekt gestellt, das Dach erneuert, dort sind auch technische Anlagen auf das Dach gebracht worden und so weiter. Wer da möchte, dem kann ich gerne noch mehr Fotos dann auch zeigen. Die Bauphase war also nicht nur eine Pinselsanierung. Wir haben etliche Kaufangebote von potenziellen Erwerbern erhalten. Wir haben eine Reihe von Angeboten zur Refinanzierung von Banken erhalten und haben uns schließlich, das haben Sie der Ad-Hoc-Meldung auch entnommen, entschieden, weil eine Freisetzung von Liquidität auch ohne den Verkauf möglich war, das Objekt letztlich dann nicht zu verkaufen. Das ist auf der Folie 33, sind die wesentlichen Eckdaten der Ad-Hoc zusammengefasst. Wir hätten veräußern können mit einem hohen einstelligen Millionengewinn. Und wir haben aber dadurch, dass wir mehrere Angebote jeweils deutlich über der Baufinanzierungssumme hatten, uns entschieden, das Objekt zu behalten und zu refinanzieren. Wir werden durch die Refinanzierung über 3 Millionen an zusätzlicher Liquidität freisetzen, mit der wir dann auch wieder einkaufen gehen können. Gleichzeitig aber weiterhin den FFO von über 800.000 Euro pro Jahr im Bestand generieren. Uns ist es dadurch möglich, den annualisierten FFO, der war zum Zeitpunkt der Ad-Hoc bei 1,52 Euro je Aktie, auf über 2 Euro zu steigern, ohne dass wir dafür weitere Kapitalerhöhungen brauchen. Nachdem ich gelegentlich mir mal anhören musste, außer Radeberg machen wir ja nicht wirklich was, habe ich mir erlaubt, auf Folie 34 mal einige Beispiele für weitere Investitionen im Bestand zu nennen. Wir haben in Merseburg den Action angesiedelt, nachdem Penny dort ausgezogen war, hier eine kleine Umbaumaßnahme gemacht für rund 50.000 Euro. In Sangerhausen haben wir den Teddy vergrößert und damit die Mieten erheblich steigern können mit einer Investition von etwa 80.000 Euro. In Hamm haben wir das Fitnessstudio bereits umgebaut mit einem neuen Betreiber. Und wir haben einen Bauantrag gestellt, beziehungsweise sind unmittelbar davor, diesen Bauantrag zu stellen, dass dort Penny vergrößert wird. Dort wird voraussichtlich der Umbau nächstes Jahr stattfinden. Insgesamt investieren wir oder haben teilweise schon investiert rund 500.000 Euro, können aber auch dann die Mieten im Objekt erheblich ausweiten und natürlich einen neuen langfristigen Vertrag mit Penny dann umsetzen. Der ist bereits geschlossen. In Löwenberg haben wir ein Nachbargrundstück erworben und einen Bauantrag zur Vergrößerung von Aldi gestellt. Auch hier ist der Umbau voraussichtlich im nächsten Jahr. Wir gehen davon aus, dass wir einschließlich der bereits investierten Summen für Bauplanung für die Nachbargrundstücke rund 2 Millionen Euro investieren und damit diesen Standort auch langfristig gut aufstellen und auch hier die Mieten erheblich erhöhen. In Lübbenau ist es eine Vielzahl von Maßnahmen. Bereits abgeschlossen sind die Neuansiedlung einer Kardiologiepraxis, die Vergrößerung des Fleischers. Gerade kurz vor Abschluss oder kurz vor Baubeginn ist eine neue große Fläche für Teddy im ersten Stock. Da wird der Umbau voraussichtlich in den nächsten Wochen starten. Und Anfang nächsten Jahres wird Amplifon umziehen in eine größere Fläche, die jetzt noch recht niedrig anderweitig vermietet ist. Die freie Fläche wird der Bäcker übernehmen und damit seine Fläche verdoppeln, zuzüglich Außenbereich, in allen Fällen auch mit erheblich gesteigerten Mieten. Insgesamt, das sind nicht alle Maßnahmen, hier kommen noch eine Reihe von weiteren, überwiegend kleineren Maßnahmen dazu. Das läppert sich aber in Summe dann doch auf Investitionen von über 1 Million, sodass wir hier aber auch das Objekt einfach auf ein anderes Level bringen. Neben den Investitionen haben wir auch eine Vielzahl von Mietvertragsverlängerungen von größeren Mietern alleine in diesem Jahr verzeichnen können. Das sehen Sie auf Seite 35. Ich habe jetzt mal nur namhafte große Mieter genommen und nicht irgendwo dann einzelne Apotheken oder Ärzte oder Bäcker oder ähnliche Geschichten aufgeführt, die teilweise auch durchaus größere Erfolge waren. Also wir haben beispielsweise alleine dann mit Ankermietern wie Aldi, Norma, Penny an etlichen Standorten Optionsausübungen oder Verlängerungen vereinbart. Wir haben eine ganze Reihe von Mietverträgen auch teilweise nachverhandelt und teilweise auch mit erhöhten Mieten abschließen können. Jeder einzelne der hier aufgeführten Verträge ist mit mindestens gleicher oder in einigen Fällen sogar erhöhter Miete verlängert worden. Ich habe mir erlaubt, mal zu zeigen anhand der Grafik auf Seite 35, alle Standorte, wo alleine dieses Jahr entweder größere Vertragsverlängerungen stattgefunden haben oder es größere Investitionen gab, beziehungsweise konkret derzeit in der Arbeit sind. Das sehen Sie, dass wir ein sehr aktiver Bestandshalter sind. Ich glaube, in mehr als der Hälfte aller Standorte sind wir konkret an Maßnahmen dran. Selbst an Standorten, ich möchte hier exemplarisch Hamm nennen, wo es eigentlich nicht notwendig war, wo aber Möglichkeiten zur Optimierung des Standorts sind. Selbst da arbeiten wir oftmals schon sehr früh daran, obwohl Hamm voll vermietet war und auch eine Reihe von weiteren Objekten voll vermietet sind. Trotzdem sehen wir hier die Möglichkeit, die Objekte noch zu verbessern oder mittelfristig dann etwaigen Dingen vorzugreifen, sodass wir hier dann jetzt schon in Projektentwicklung, Investitionsplanungen eingestiegen sind. Ja, das Ergebnis der Arbeit haben Sie im Kurs erleben dürfen. Der Kurs hat sich seit Anfang letzten Jahres erneut trotz Corona positiv weiterentwickelt, beziehungsweise auch seit Anfang letzten Jahres. Wir haben ja quasi das Jahr 2019 auch noch teilweise berichtsmäßig jetzt verarbeitet. Wir haben erst vor wenigen Wochen ein neues absolutes Allzeithoch vermelden können. Das freut uns sehr. Ich bin allerdings mit der aktuellen Kursentwicklung auch sehr entspannt. Ich fühle mich da nicht übermäßig unter Druck gesetzt, dass wir das irgendwie mit entsprechenden Zahlen zu untermauern haben. Für 2020 haben wir die Ziele am Anfang des Jahres bereits gesteckt. Die sind auch schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, angestaubt. Sie kennen die alle wahrscheinlich längst, dass wir im laufenden Jahr einen Jahresüberschuss von 2,5 Millionen erreichen wollen, ein FFO annualisiert von 5,7 Millionen im Gesamtjahr erreichen, Entschuldigung, ein FFO von 5,7 Millionen bzw. 1,30 Euro in diesem Jahr erreichen, annualisiert zum Jahresende bei 7 Millionen bereits stehen und die Dividende damit weiter erhöhen können. Bereits abhaken können wir den Punkt Veräußerung oder Aufvalutierung des Objektes Radeberg. Das hatten wir Anfang des Jahres als ausdrückliche Zielsetzung gehabt. Zwischenzeitlich haben wir uns ja für den Punkt Aufvalutierung bereits entschieden. Die Tagesordnung auf Seite 38 werfe ich einfach nur kurz hier sozusagen an die Wand. Ich möchte da nicht im Detail drauf eingehen. Wir haben hier einerseits die üblichen Standardbeschlüsse. Wir haben eine kleine Anpassung beim Thema Vergütung des Aufsichtsrats vorgenommen, der seit vielen Jahren, glaube ich, unverändert und ich darf, glaube ich, sagen, selbst bei der nach der Erhöhung immer noch unterhalb dessen, was in vergleichbaren Unternehmensgrößen nicht ungewöhnlich als Vergütung ist, arbeitet. Auch von meiner Seite aus hier herzlichen Dank für die sehr, sehr engagierte Mitwirkung, die sich keineswegs nur auf gelegentlich mal ein paar Dokumente angucken beschränkt, sondern eben gerade jetzt auch in den vergangenen Monaten hatten wir sehr intensive Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der Corona-Situation und es wird ja auch jedes Objekt vom Aufsichtsrat einzeln geprüft und freigegeben, ebenso jede einzelne Finanzierung. Wir haben Wahlen zum Aufsichtsrat am Freitag. Es werden alle drei Herren, die bisher Aufsichtsrat waren, erneut vorgeschlagen zur Wahl. Ich freue mich, dass alle drei auch bereit sind, das Ganze fortzusetzen. Und wir haben, nachdem unser Genehmigungskapital ausläuft, im Frühjahr nächsten Jahres haben wir als Vorratsbeschluss ein neues Genehmigungskapital auf die Tagesordnung gesetzt. Satzungsänderungen sind eigentlich eher redaktionelle Dinge. Da war nichts Größeres. Das entnehmen Sie bitte der Tagesordnung. Wenn hier nähere Erläuterungen gewünscht sind, gebe ich die dann auf Nachfrage gerne. Soweit von meiner Seite. Damit möchte ich an Sie, Herr Schropp, zurückgeben.
Ja, herzlichen Dank, Herr Schrade, für den ausführlichen und anschaulichen Bericht. Meine Damen und Herren, Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zum Vortrag des Vorstands zu stellen. Und auch zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung. Bitte drücken Sie dafür lediglich 01 ohne weitere Tastatur und ich werde Sie dann in der entsprechenden Reihenfolge in die Leitung mit dazu nehmen. Danke für zahlreiche Fragen. Ich nehme dann gleich mal den ersten auf der Liste mit rein. Das ist der Herr Steinmann.
Ja, ich grüße Sie. Bitte stellen Sie. Ich grüße Sie. Hallo nach Berlin, aus Berlin. Ich grüße Herr Schrader und den Aufsichtsrat. Ich hätte eine Frage an Herrn Schrader. Darf ich Sie stellen?
Ja, schießen Sie los.
Ja, bitte.
Ja, Sie haben vor ziemlich genau einem Jahr in einem Interview gesagt, dass der Trend weg von den Wohn- zu den Gewerbeimmobilien geht. Gerade hier in Berlin so Stichwort Deutsche Wohnen und ähnliches. Würden Sie es jetzt auch noch so weiter fortsetzen und auch sagen, dass es auch heute noch gilt, dass die Gewerbeimmobilien sozusagen bevorzugt werden im Rahmen von Corona, dass da vielleicht doch ein bisschen eine Trendwende eingetreten ist?
Also ich kann mich jetzt nicht entsinnen, an wo ich das ganz genau in welcher Form gesagt habe. Also grundsätzlich ist es so, Wohnimmobilien sehe ich grundsätzlich aufgrund der hohen Bewertung in Metropolen als latent gefährdet an. In Berlin kommt noch die spezielle politische Situation dazu, Stichwort Mietendeckel und so weiter. Wir sind nicht im Wohnimmobiliensegment unterwegs, ausgenommen ein paar einzelne Wohnungen, die die halt in Obergeschossen von manchen Objekten mit drin sind, aber das ist unter Verwaltungseffizienzgesichtspunkten sind für uns Wohnungen, ja, ich will nicht sagen unerwünscht, aber jetzt nicht ganz so gerne gesehen. Wir sehen allerdings, dass in Metropolen insgesamt erheblich höhere Preise aufgerufen werden, egal für was. Und das ist nicht überall berechtigt. Ich sehe durchaus auch das Risiko, dass es irgendwann vielleicht eine Trendumkehr gibt, was die Bevölkerungsentwicklung angeht, Rückkehr in die Kleinstadt. Das Stichwort Homeoffice hat hier auch in den letzten Monaten ja auch einige Unternehmen, auch größere Unternehmen dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob man wirklich alle Leute in bester Lage in teure Büros setzen muss. Und manche Vorstände oder Geschäftsführer waren ganz überrascht, dass die Zusammenarbeit auch ja, mit Leuten, die dann gar nicht im Büro sitzen, erstaunlich gut funktioniert. Und wir können uns durchaus vorstellen, oder ich persönlich kann mir das durchaus vorstellen, dass irgendwann dann eben doch diese massiven Zuzugthemen, die in Berlin, Hamburg, München auch zu diesen massiv steigenden Preisen und auch den massiv steigenden Mieten geführt haben, dass sich das irgendwann abflacht. Wir spekulieren aber darauf nicht. Wir würden nur davon profitieren, wenn es so käme. Wenn nicht, dann sind wir sehr froh, wenn wir auch unsere durchschnittliche Ankaufrendite von rund 10% einfach entspannt fortsetzen.
Ja. Ich hätte noch eine kurze Nachfrage. Ihr Credo ist ja sozusagen Buy and Hold, also kaufen und halten sozusagen. Und wir haben ja sehr viele Immobilien im Bereich der ostdeutschen Länder, der neuen Bundesländer. Sind Sie auch der Meinung, dass das Ausfallrisiko eventuell in diesen Gegenden etwas größer sein könnte als vielleicht im reichen Baden-Württemberg oder in Bayern?
Das kann man so pauschal schlichtweg nicht sagen. Wir gucken uns immer den einzelnen Standort lokal sehr genau an. Die Mieter sind ja bei uns die gleichen. Ob wir jetzt einen Penny in Baden-Württemberg oder in Ostdeutschland oder in Schleswig-Holstein haben, das ist im Prinzip der gleiche Mieter, ist die gleiche Bonität. In der Regel ist es so, dass in vielen Gegenden im Osten das Mietniveau natürlich niedriger ist als in Baden-Württemberg oder in Bayern, wobei selbst in Bayern ist ein fließender Übergang Richtung Thüringen zu sehen. Aber ganz pauschal, nein, das sehen wir nicht so. Für uns ist immer entscheidend, ob der Standort, so wie er jetzt vermietet ist, nachhaltig ist oder eben nicht.
Gut, ja, vielen Dank. Übrigens, Sie haben heute exakt den Aktienkurs, den Börsenkurs erreicht in Frankfurt, den Warburg Research vor einem Jahr vorausgesagt hat, nämlich 19,30 Euro. Als Prognose, ich weiß ja.
Da waren die Analysten offenbar recht gut.
Ja, oder sie haben sich gut dann locker.
Ich würde aber darum bitten, dass wir tatsächlich nicht irgendwo ins Zwiegespräch kommen, weil ich sehe selber auch viel Zeit von weiteren Fragen, dass jeder Teilnehmer vielleicht einfach dann seine Frage stellt und wir dann...
Gut, Dankeschön.
Genau.
Viel Erfolg weiterhin.
Danke. So, ja, als nächsten Herrn Bonhage in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, Stefan Bonhage von Markus Metzler, schönen guten Tag auch von mir und auch Glückwunsch zu den soliden Q3-Ergebnissen. Ich hatte zwei Fragen. Die erste bezieht sich auf die sich verschärfende Corona-Lage doch durchaus in Deutschland und ich denke, die Beschlussvorlage, die zurzeit diskutiert wird, ist Ihnen ja auch bekannt. Sehen Sie da gewisse Auswirkungen auf die Mieteinnahmen oder die Akquisitionspolitik im laufenden Jahr? Und die zweite Frage bezieht sich darauf, dass ja auch von Schließungen diskutiert wird. In welchem Maßstab sehen Sie da Mieter von Ihnen betroffen? Vielleicht nochmal eine dritte kleine Frage. Sie hatten ja jetzt aufgrund der Corona-Situation nicht Ihre FFO-Prognose hochgenommen. Wenn man mal jetzt von einem normalen Geschäftsverlauf trotz dieser Corona-Krise ausgeht, wo würden Sie dann den FFO Ende 2020 sehen?
Ich fange mal hinten an. Bei dem Thema möchte ich eigentlich ungern eine Aussage machen, weil wir sehen nach aktuellem Stand eigentlich nicht, dass dieses Jahr noch allzu viel passiert. Das ist jetzt das Jahresende schon zu kurz vorher. Es ist aber eine außergewöhnliche Situation, wo wir auch schlichtweg nicht wissen, ob Mieter möglicherweise dann doch selbst über jetzt bestehende Ratenzahlungsvereinbarungen beispielsweise dann selbst Anfang nächsten Jahres nochmal irgendwie neu diskutieren möchten. Oder dann eben auch jetzt plötzlich im November dann Mieter, die befürchten, es könnte schlimm werden, einfach mal aufhören, die Miete zu zahlen, nur für den Fall das. Man kann sie immer noch nachzahlen und dann wird es schlimmer und die Miete fällt dann vielleicht tatsächlich aus. Wir kennen ja die genaue Einzelsituation bei den Mietern nicht. Es ist jedenfalls eine Situation, die wir in dieser Form sicherlich alle noch nie erlebt haben. Von daher haben wir uns entschieden, statt jetzt hier irgendwo noch eine kleine Schippe auf die Prognose draufzulegen und am Ende müssen wir dann doch über irgendwelche Wertberichtigungen, Jahresabschluss nochmal zurückrudern, dass wir das nicht tun. Es ist aber durchaus möglich, dass hier noch eine Schippe sowohl beim Jahresüberschuss als auch beim FFO am Ende obendrauf kommt. Ich fühle mich da mit den Analystenschätzungen, die ja draußen sind, auch jetzt nicht wirklich irgendwie, dass ich anfange zu schwitzen. Zum Thema Auswirkung aktuell, Einkaufspolitik eigentlich nicht wirklich. Wir hatten davor ja ohnehin schon Objekte, die zufällig auch sozusagen weitgehend Corona-frei sind oder Corona-unproblematisch sind. Insofern hatten wir da jetzt nicht irgendwie groß was verändern müssen. Wir sehen auch nicht, dass jetzt derzeit jedenfalls die Verkäufer aufgrund von Corona irgendwie schon anders agieren, entweder jetzt panisch noch schnell verkaufen wollen, bevor dann irgendwelche Mietaussetzungen wiederkommen oder umgekehrt dann vielleicht dann eben unser Segment mit Lebensmitteln durch die Decke geht kaufpreismäßig, weil alle noch schnell die Lebensmittelmärkte kaufen wollen bevor und dann aus Büroimmobilien raus. Also so schnell und gravierend sind die Auswirkungen nicht. Insofern, wir beobachten das, wie wir alle, glaube ich, mit einer gewissen Sorge, aber bezogen auf unsere Zahlen, bezogen auf die tatsächliche Entwicklung, glauben wir, dass es weiterhin von stark untergeordneter Gesamtbedeutung sein wird, insbesondere viel, viel kleiner als bei der Mehrzahl von allen Firmen, die momentan wirtschaftlich sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.
Also das Thema Schließung betrifft Sie dann aber auch wahrscheinlich nur in sehr geringen
Maßstab. Ja, also das, was jetzt momentan als Vorlage durchgesickert scheint, wenn es, ist ja immer ein bisschen mit einem kleinen Fragezeichen, wenn es denn so beschlossen würde, das würde eigentlich nur die wenigen Gastronomiebetriebe, die wir im Bestand haben und ich glaube ungefähr 2 oder 3 Fitnessflächen betreffen. Also es würde wahrscheinlich plus minus vielleicht 2% unserer Mieten oder unser Mieter in Prozent an die Mietannahmen treffen, wobei im Lockdown selber war gerade dieses Segment überwiegend hat erstaunlich brav seine Mieten gezahlt. Da waren die großen Filialisten im Non-Food-Bereich, die waren von der Mietzahlung her kritischer. Okay. Die scheinen aber diesmal ja alle nicht betroffen zu sein, nach der momentanen Kenntnis.
Na gut, dann haben Sie mir schon mal sehr weitergeholfen und bleiben Sie gesund.
Danke gleich.
Vielen Dank, Herr Bonage. Als nächstes ist von den Herrn Kühler in der Leitung. Grüß Gott.
Bitte? Bin ich in der Leitung?
Ja. Ich eine Frage stellen.
Ja, Entschuldigung, ich habe es akustisch gar nicht verstanden. Also es war sehr, sehr schlechte Verbindung, zu mir zumindest. Ich habe zur 30.09. Konzernbilanz nochmal zwei kurze Fragen. Und zwar im Umlaufvermögen sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 437.000 per 31.12. zum 30.09. auf 683.000 gestiegen. Resultiert es aus den erhöhten Mietrückständen? Und auf der Passivseite sind die sonstigen Verbindlichkeiten sehr stark gesunken von 2,1 Millionen auf 442.000. Können Sie auch dazu was sagen? Kurze Fragen, ja. Oder soll ich die am Schluss?
Dann vielleicht mal erstmal die Bilanz kurz und dann machen wir das gerne. Die anderen Fragen. Die sonstigen Verbindlichkeiten, hatte ich schon vorhin kurz erwähnt, waren stichtagsbedingt Ende 2019 durch einen offenen Kaufpreis ungewöhnlich hoch. Das hat sich also schon wenige Tage später auf ungefähr das Niveau oder ein bisschen über dem Niveau, wo jetzt die sonstigen Verbindlichkeiten sich bewegen, wieder zurückentwickelt. Von daher, das hatten sie auch übrigens zum 30.06. oder 31.03. war das Niveau auch schon, ich habe es nicht im Kopf, aber jedenfalls weit unter den 2 Millionen. Das Thema offene Forderungen aus Lieferung und Leistung ist einerseits natürlich, weil wir insgesamt ein größeres Portfolio haben, dadurch dann eben insgesamt höhere offene Forderungen sind. Das sind oftmals auch Themen wie Betriebskosten, Nachzahlung oder Ähnliches, die hier noch mit drin stecken. Teilweise auch manchmal Mieten, die von Voreigentümern noch weiterzuleiten sind. Stichtagsbedingt zum 30.09. sind sie höher als am Jahresanfang. Ja, unter anderem oder nicht zuletzt wegen der, ich habe es ja erwähnt, rund 170.000 offenen Corona-Forderungen, die zu dem Stichtag noch bestanden. Das heißt, das wären hier ohne Corona wären es dann 510 und damit wäre es dann fast linear zur Portfolioentwicklung. Es war zum 30.06. aber bereits mehr gewesen. Das heißt, wir haben hier schon wieder einen gewissen Abbau, weil zum 30.06. war es aber quasi so ziemlich der Höchststand, was Corona anging und hat sich seither schon wieder reduziert. Und wenn jetzt nicht noch irgendwelche ungewöhnlichen Dinge passieren, sollte es eigentlich zum Jahreswechsel noch mal ein Stück kleiner sein.
Mhm. Dankeschön. Dann noch zwei Fragen allgemeiner Natur. Die Share Deals, die Sie getätigt haben, sind für die Anteile die restlichen 6%, weil es waren ja erfahrungsgemäß ca. 94% gekauft, sind für die 6% fehlenden Anteilen von Ihnen schon Verträge abgeschlossen
Nein.
worden?
Wenn das so wäre, ist nach meinem Kenntnis, wenn wir Verträge hätten, dann wäre es wiederum wäre Grunderwerbsteuer dann auch in dem Moment, glaube ich, schon fällig.
Gut, ist
ich bin ehrlich gesagt auch nicht, wir haben uns mit dem Thema noch nicht im Detail beschäftigt, okay. ob man die irgendwann dann auch steuerneutral übernehmen kann oder ob wir hier eben einen Minderheitsgesellschafter dauerhaft mit im Boot lassen. Da haben wir uns noch nicht näher mit beschäftigt.
Okay, gut. Dann die beiden Arrondierungsgrundstücke Löwenberg und Harzgerode. Können Sie dazu noch ein bisschen nähere Details nennen?
In Löwenberg haben wir, wenn Sie das Luftbild aufrufen, das ist direkt westlich von unserem Grundstück. Da gibt es ein, ja, man kann es von im Luftbild ein bisschen erkennen, ein Wohngebäude, das sich von der Straße nach hinten zieht. Ein relativ langes, schmales Grundstück, das wir dazu erworben haben, um dann die Gebäude darauf abzureißen, dort Parkplatz hinzumachen und den Aldi nach vorne vergrößern zu können. Insofern ist das also macht uns für uns die Erweiterung mit Aldi überhaupt erst wirklich möglich. Das andere Grundstück in Harzgerode, das ist nördlich von unserem Einkaufszentrum. Da gibt es auch so ein Gebäude, das sieht so ein bisschen gerümpelartig das Grundstück aus. Da ist auch eine Wohnbebauung mit einem großen Garten und auch dieses Grundstück, das haben wir zufällig mitbekommen, dass das günstig zu haben ist. Haben es für relativ kleines Geld geschossen, würde man wohl sagen, um hier perspektivisch auch eine Entwicklung zu machen. Wer ganz genau hinguckt, stellt fest, dass auf der Landkarte Harzgerode eines der Standorte ist, den wir auch mit einem grünen Sternchen versehen haben. Was dort aber genau passieren könnte oder sollte, ist noch nicht publizierbar.
Gut.
Ist auch nichts, was die nächsten 6 Monate irgendwie zur Meldung führen wird.
Jawohl, gut. Ganz herzlichen Dank.
Danke, Herr Köhler. Wir haben jetzt, darf ich nochmal sagen, mit dem 01 momentan in der Leitung, dass ich bitte noch um Frage, die Gelegenheit, den Vorstand zu fragen im Vorfeld vor der Hauptversammlung, ist die beste, die man bekommen kann. Ich sehe gerade, Herr Schwarz hat sich gemeldet. Ich hole den Herrn Schwarz in die Leitung. Herr Schwarz, grüß Sie.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Können Sie mich hören?
Ja.
Mich würde noch interessieren, Sie hatten im Laufe des Jahres gesagt, dass sich die Mietausfälle bisher in Grenzen halten. Und dass Sie denken, dass die nicht höher sein werden als in den Vorjahren. Könnten Sie uns bitte sagen, wie hoch die Mietausfälle in 2018 und 2019 waren und womit Sie aktuell rechnen? Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist, Sie haben im Bericht für das dritte Quartal jetzt geschrieben, dass Sie weitere Corona-sichere Einnahmenquellen, etwa aus Photovoltaikanlagen und Paketabholstationen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns mal sagen könnten, wie hoch die jährlichen Einnahmen aus diesen Positionen sind. Vielen Dank.
Ja, zum Thema Mietausfälle, ich kann es leider nicht genau sagen, weil wir das teilweise dann, wenn sowas passiert, auch nicht irgendwo als Wertberichtigung buchen, sondern schon unterjährig dann die entsprechenden Umsätze eben stornieren. Das dürften im letzten Jahr, ich sage jetzt mal, aufgrund der relativ großen Ausfälle, die wir hatten, aufgrund der Insolvenz von Miller & Monroe bzw. AWG, wobei letzterer, muss ich zur Ehrenrettung sagen, hat seine Mieten bis zum Schluss fast komplett bezahlt. Da gab es nur noch ein paar kleine andere Differenzen. Wir hatten letztes Jahr auch einen Fleischer, der an 2 Standorten war, der nach Herzinfarkt, dann ist der Betrieb quasi direkt in Insolvenz gekommen und diverse andere Sachen. Ich sage mal über den Daumen, letztes Jahr niedrig sieben, niedrig sechsstellig. Ich kann es nicht genauer sagen, wenn ich eine Wette abgeben würde, würde ich tippen auf 120 bis 150 vielleicht oder sowas. Und im vorletzten Jahr muss ich gestehen, das ist schon gefühlt eine Ewigkeit her. Es war sicherlich weniger als diese Größe. Ich könnte es aber nicht genau sagen, was da eigentlich in 2018 überhaupt an damaligen Themen waren. Von daher bitte ich um Nachsicht, dass ich da keine Zahl zu nennen kann. Zum Thema sonstige Erträge. Wir haben unter anderem oder nicht zuletzt die Solaranlage in Zeitz separat miterworben. Nicht, weil wir unbedingt PV-Einnahmen generieren möchten, sondern weil wir nicht möchten, dass jemand anderes auf unserem eigenen Dach hier noch Aktivitäten macht und wir dann irgendwann vielleicht hier mit einem uns unbekannten Dritten uns balgen müssen. Das ist der mit Abstand größte Brocken in dem Bereich, neben der PV-Anlage und Parkstation ist aber hier, gibt es auch so Kleinigkeiten, wie beispielsweise, wir haben ja teilweise Parkplatzeinnahmen, wir haben teilweise Werbepylonen oder ähnliche Dinge. Wenn ich alles zusammennehme, sage ich jetzt mal, das sind irgendwo wahrscheinlich immer noch 2 bis 2,5%, wenn es hochkommt, aller Mieteinnahmen. Aber es ist halt dann auch ganz nett, dass auch diese Sachen dann fließen, ohne dass man dann in irgendeiner Weise sich bei diesen Themen mit Lockdown beschäftigen muss. Ich möchte es aber gerade zum Anlass nehmen, weil Sie das Thema Parkstation erwähnt haben. Aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen dürfen wir das nicht schriftlich äußern. Es ist aber kein Geheimnis. Man kann es auch jetzt schon von außen sehen. Wir haben vor einigen Wochen eine Kooperation mit Amazon geschlossen. Alle unsere Standorte flächendeckend mit Packstationen von Amazon auszurüsten. Amazon nennt diese Stationen sogenannte Locker. Die ersten Stationen sind bereits teilweise seit mehreren Wochen installiert. Unter anderem in Apolda, Büdelsdorf und Mühlau. Bei einer ganzen Reihe von weiteren Stationen oder Standorten werden die Stationen in den nächsten Tagen installiert. Und erklärtes Ziel ist, sämtliche Standorte schnell auch mit allen mit solchen Lockern auszurüsten. Ich habe alleine heute zu einem halben Dutzend Standorten ein Kurzfeedback gegeben, dass die Standorte an der Stelle, wo es vorgeschlagen wurde, auch hin können. Da müssen wir natürlich immer im Hinterkopf haben, dass sie nicht ausgerechnet an eine Wand gestellt werden, die vielleicht dann im Zuge von Umbaumaßnahmen dann mittelfristig umgebaut oder abgerissen werden soll. Das ist ein Baustein zu Mieteinnahmen, die nicht potenziell vielleicht von Corona betroffen sind. Und wenn man ganz hochtrabend sein will, könnte man jetzt formulieren, dass wir dann auch von dem Verlagerung von Handel ins Internet profitieren. Aber so bedeutend ist dieser Gesamtumsatzanteil dann auch nicht. Für uns ist diese Maßnahme im Übrigen auch nicht primär unter finanziellen Gesichtspunkten relevant, sondern ist ein Baustein von mehreren, der dazu dient, unsere Standorte insgesamt attraktiver zu machen, weil es dann durch diese Amazon-Locker noch mehr Gründe gibt, dann eben gerade bei uns auf das Grundstück zu kommen und Einkäufe zu tätigen, wovon ja dann auch eben die Handelsmieter profitieren.
Sie hatten gesagt, 2,5% von ungefähr 14 Millionen, das sind also um die 350 bis 400.000 Euro.
Ich sagte 2%, vielleicht 2,5, aber ich habe es nicht genau beziffert. Wie gesagt, der mit weitem Abstand wirtschaftlich bedeutendste Faktor ist die Solaranlage in Zeitz.
Gut, Dankeschön. Weiterhin viel Erfolg und bleiben Sie gesund.
Danke, Herr Schwarz. So, meine Damen und Herren, bitte nochmal Fragen mit der 01. Kommen Sie in die Leitung rein. Ich habe den Herrn Stoffels dran und nehme den Herrn Stoffels jetzt in die Leitung. Herr Stoffels, grüße Gott.
Guten Tag in die Runde, Johannes Stoffels von Vestas. Um gerade auf diesen Amazon-Deal zurückzukommen, können Sie da ein wenig mehr zu sagen? A, wie die finanziellen Details aussehen? B, ob dann alle 42 Standorte wirklich noch in diesem Jahr abgeschlossen sind? Ob es eventuell auch ein Modellcharakter für andere Maßnahmen sein könnte, zum Beispiel mit der Deutschen Post, die ja auch Paketstationen hat. Vielen Dank.
Also zu finanziellen Daten möchte ich tatsächlich nicht sagen. Dass es ist durchaus etwas, was für uns messbar ist. Also jetzt nicht nur irgendwas, was dann sich gar nicht finden ließe, aber es ist nichts, was jetzt hier irgendwo uns zu einer Prognoseerhöhung bewegen würde. Wie gesagt, also wir betrachten, es ist ein Baustein, der hier eine Rolle spielt und den wir primär auch machen, um die Standorte aufzuwerten, nicht unbedingt, um jetzt hier Zusatzeinnahmen zu generieren. Das ist nice to have, dass das gleich dann nebenbei auch noch passiert. Deutsche Post ist ein gutes Stichwort. Natürlich sprechen wir auch mit anderen Anbietern. Da gibt es dann noch mehr, neben auch der Deutschen Post oder beziehungsweise DHL. Da gibt es teilweise aber die Problematik, dass manche von diesen Anbietern nicht ganz so dynamisch sind wie Amazon. Teilweise auch Wettbewerbsbeschränkungen als K.O.-Kriterium sich vorgeben. Es ist aber nicht das einzige Thema, mit dem wir uns beschäftigen zum Thema Standortoptimierung. Es sind oftmals auch relativ kleine Maßnahmen, in vielen Fällen noch nicht mal Dinge, die wir selber machen müssen. Beispielsweise hat Aldi in Gentin direkt nebenan neu gebaut und wir haben in diesem Zuge erreicht, dass der Parkplatz, den Aldi auch auf seinem Grundstück neu gemacht hat, dass der mit unserem vereinigt wird, sodass man jetzt dann eben auch auf unser Fachmarktzentrum mit Dänisches Bettenlager, Deichmann, Taco und McGuides direkt rüberfahren kann. Das war vorher nicht möglich, da mussten die Kunden, obwohl es wirklich direkt aneinander grenzt, dann eben vom Parkplatz runter bei Aldi auf die Straße und dann 10 Meter weiter bei uns wieder drauf. Das ist eine Maßnahme, dass wir haben es eben im richtigen Moment Aldi angesprochen und Aldi fand es dann auch eine gute Idee, hat uns also nicht einen einzigen Euro gekostet und trotzdem hat es das Objekt ein bisschen verbessert. Ein anderes Beispiel, wir sind auch im Gespräch mit zum Thema E-Ladestationen. Da wird es auch irgendwann hoffentlich vielleicht eine Rahmenvereinbarung mit jemandem geben, jedenfalls zumindest an einigen Standorten. Ob das überall dann umgesetzt werden kann, ist noch ein anderes Thema. Das sind aber, wie gesagt, Bausteine im Hintergrund neben der direkten Weiterentwicklung, die auch wirtschaftlich für uns natürlich bedeutender ist, mit den Mietern, einfach um die Standorte insgesamt aufzuwerten und für unsere Mieter dann eben auch letztlich attraktiver zu machen.
Danke. Herr Stoffels, und,
Fragen Sie an? Weil die Frage, glaube ich, auch war, ja, es ist angestrebt, jeden einzelnen unserer Standorte mit einer Amazon-Packstation auszurüsten.
Alles klar, vielen Dank. Danke, Herr Stoffels, danke. So, meine Damen und Herren, ich bitte nochmal um die Einwahl mit 01 als Fragestellung. Gibt es noch weitere Fragen an den Vorstand? Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein.
Ja, dann würde ich sagen...
Halt, ja. Da hat sich gerade jemand gemeldet.
Ach, da hat sich jemand angemeldet. Ich nehme einen Herrn Ölst noch schnell in die Leitung rein. Herr Ölst, Sie sind jetzt in der Leitung. Grüße Gott.
Ja, guten Tag nach Berlin. Ich will nicht nerven mit den Packstationen, aber ich habe da doch noch mal eine Frage. Wie wird das organisatorisch abgewickelt? Ich gehe mal davon aus, dass im Falle jetzt beispielsweise Amazon, denen ein bestimmter Bereich auf dem Grundstück zur Verfügung gestellt wird und die bauen dann selber und sie bekommen dann eine Miete, letztlich Pacht für die Fläche, die zur Verfügung gestellt wird. Sehe ich das so richtig oder bauen sie da selber?
Nein, also wir müssen im Prinzip, wir müssen natürlich sagen, wo genau darf die Station hin? Die wird in der Regel direkt an einer Wand hingestellt, möglichst nah an technischen Leitungen, weil Strom braucht das Ding ja. Aber ansonsten haben wir da nichts zu tun, wenn ein Fundament zu gießen ist an der Stelle, weil es dann dort nur irgendwie Wiese ist, dann macht Amazon das selber. Wir müssen natürlich im Einzelfall dann gucken, dass der Stromanschluss tatsächlich auch beispielsweise dann mit dem Mieter abgerechnet werden kann. Da muss manchmal noch ein Unterzähler installiert werden. Das hängt ein bisschen immer davon ab, wo ganz exakt das am Gebäude stattfindet, aber da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Das Einzige, wo ich dann Feedback gebe, ist tatsächlich, weil das kann die zuständige Mitarbeiterin nicht wissen, welche auch manchmal sehr, sehr vagen Überlegungen bestehen, um eventuell ein Objekt vielleicht irgendwann zu vergrößern. Und wenn natürlich genau an der Wand das Ding angebaut wird, wo dann in einem halben Jahr die Bagger rollen, dann wäre das natürlich ziemlich unschön. Da entstehen dann Zusatzkosten, die nicht notwendig sind. Deswegen werfe ich da einen kurzen Blick drauf. Normalerweise ist es so, dass ein Dienstleister für Amazon einfach hinfährt, guckt sich das an, sagt, hier fände ich es gut und wir nicken diesen Standort eben ab oder wir sagen, nee, dort geht nicht, müsst ihr euch einen anderen aussuchen. Das ist aber ein Prozess, wo wir selber nicht wirklich viel mit zu tun haben. Aber ein konkretes Beispiel, Löwenberg war tatsächlich als erster Standort vorgeschlagen, genau an der Wand des Teilgebäudes, das jetzt im Zuge der Aldi-Vergrößerung abgerissen wird. Und naja, der wird jetzt halt dann 20 Meter weiter an der Wand hingestellt, die stehen bleibt.
Okay, vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
Herr Öst, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wie steht es mit weiteren Fragen aus? Die 01 steht noch zur Verfügung. Kommt noch jemand in die Leitung rein? Wenn das die letzte Frage war, dann kommen wir zum Ende unserer Telefonkonferenz. Dann darf ich mich für die rege Beteiligung sehr herzlich bedanken. Wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns zumindest im nächsten Jahr in gewohnter Weise zahlreich und vor allem persönlich auf der Hauptversammlung begrüßen können und die Welt dann wieder anders und hoffentlich auch besser aussieht. Bleiben Sie alle gesund. Es grüßt Sie herzlich Ihr Peter Schopp. Auf Wiederschauen, Wiederhören.